Ja, guten Morgen auch noch. Top, Dankeschön. Ja, guten Morgen auch noch von meiner Seite. Es wurde ja schon gesagt, dass ich auch einer der Jüngerschaftsschüler bin. Ich bin der Nico, bin 19 Jahre alt, komme aus dem Kalletal. Kennt vielleicht nicht jeder jetzt, aber liegt auch in Richtung Detmold, Bielefeld, die Gegend. Ja, wie man sieht, ist mein Thema Jesus, mein Retter und Herr. Hört sich erstmal sehr unkompliziert an, aber im Laufe der Predigt wird man noch verstehen, was ich mit den beiden Wörtern meine, dass man die so voneinander differenzieren kann. Ja, das wird man eben wie gesagt noch merken, aber ich möchte erst noch beten. Vater, hab Dank, dass ich hier heute Morgen stehen darf, dass du mich dazu berufen hast, ja, zum ersten Mal zu predigen. Bitte segne mich einfach, segne meine Worte, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, dass du verherrlicht wirst, dass du Menschen bewegst und ihre Leben verändern kannst. Amen. Die einleitende Frage ist, was bedeutet dir Jesus und welche Position hat er in deinem Leben? Bei mir war es am Anfang so, als ich mich bekehrt habe, Jesus hatte quasi eher nur die Funktion eines Retters, dass ich an ihn geglaubt habe als Retter, dass er mich von meinen Sünden befreit hat, aus der Hölle quasi gerettet hat, aber er hatte nicht wirklich eine große Autorität in meinem Leben, sage ich mal. Wenn ich nicht mehr Christ gewesen wäre an diesem Zeitpunkt, hätte sich wahrscheinlich nicht viel geändert, außer dass ich vielleicht freitags nicht mehr zum Teamkreis gegangen wäre. Aber es hat nicht wirklich meinen Wandel verändert. Nach und nach kam natürlich noch die Erkenntnis, dass er Autorität haben muss, dass ich ihn liebe auch. Zum Glück, preis den Herrn. Und deswegen auch so die Differenzierung Jesus als Retter und Jesus als Herr. Und ich denke eben auch, dass ein hingabevolles Christsein hat Jesus als eine Autorität, also als mehr, als dass er nur die Funktion eines Retters hat, eine größere Rolle. Ja, im Leben eines Christen hat Jesus Autorität und wahrhaftig rettender Glaube hat ihn auch als Herren. Und eben nicht nur als irgendeinen Herren, sondern als den einen Herren, als den höchsten Herren. Nicht so ein Herr Müller, ein Herr Meier, sondern der eine. Ich finde, das englische Wort Lord macht das ziemlich deutlich, dass es nicht irgendeiner ist, sondern der eine. Das Wort im Deutschen hat ja diese Doppeldeutung und das englische Wort Lord macht das eben richtig deutlich. Die erste Bibelstelle steht in Matthäus 6, 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Kurze Info, es ist nicht der einzige Bibeltext, es ist eher eine Themenpredigt. Und ich habe mehrere Verse, die das untermauern sollen, was ich vermitteln möchte. Und hier ist der erste Punkt eben, dass Jesus Herr über unser Leben sein soll. In diesem Text wird darüber gesprochen, dass scheinbar die Angesprochenen dem Mammon gedient haben, aber ich denke, alles andere in unserem Leben kann auch die Position eines Herrn eben einnehmen. Zum Beispiel einfach das, wo unser Herz dran hängt. Das, wo die meiste Kraft und die meiste Zeit unseres Lebens wahrscheinlich rein investiert wird. Bei Jungs kann es auch sowas wie eine Leidenschaft wie Fußball sein. Oder auch manche erwachsenen Frauen bauen ihre Identität voll auf ihre Kinder. Es sind alles schöne und gute Dinge auch, aber man darf eben nicht seine Identität voll und ganz auf irdische Dinge packen, denn sie sind eben vergänglich und nur Jesus ist ewig. Und deshalb sollte er die höchste Autorität haben, er sollte der Herr sein und er sollte unser Herz erfüllen. Ja, er soll ganz oben stehen und uns eben auch regieren. Ich denke, wenn er nicht diese Autorität hat, kann er zwar in unserem Leben präsent sein, gegenwärtig sein, aber wenn wir ihm keine Macht zusprechen, wird er von uns aus gesehen auch nicht viel Einfluss haben in unserem Leben. Eine konkrete Frage: Wie sieht in deinem Leben die Autorität von Jesus aus? Man kennt diese Provokation: Zeig mir deinen Kalender und dein Bankkonto. Wo hat Jesus da die Autorität? Sieht man das daran? Der zweite Punkt, den ich verdeutlichen möchte, ist weitere Folgen des Glaubens. Das steht in 2. Korinther 5, 15. Er ist deshalb... Er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Also ganz konkret, wir leben nicht mehr für uns selbst, sondern für ihn. In einem anderen Text, anderen Vers, auch in 2. Korinther steht, er hat uns freigekauft. Sprich, wir haben einen neuen Besitzer. Wir sind von der Sünde freigekauft und nun haben wir einen neuen Herrn. Jesus ist unser Herr, unser Besitzer quasi sogar. Nächste Frage, lebst du noch für dich oder schon für Jesus? Schon der nächste Vers wieder. Jakobus 2, Vers 24. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Auf den ersten Blick erstmal eine ziemliche Spannung oder manche würden sogar sagen ein Widerspruch. Das verneine ich ganz konkret. Jakobus spricht nämlich von Werken als Folge des Glaubens. Er meint diakonische Werte im weitesten Sinne. Und Paulus spricht von Werken wie zum Beispiel jüdischen Gesetzen wie der Beschneidung oder die Essensgebote. Und also wenn man zum Beispiel den Vers von Paulus sieht, ihr seid allein aus Gnade gerechtfertigt durch den Glauben, widerspricht das in keinem Falle dem Vers jetzt hier, dass man durch Werke gerechtfertigt wird, da sie eben von verschiedenen Werken sprechen. Aber wenn Paulus und Jakobus sich jetzt treffen würden, würden die keine Diskussion darüber führen, ob Glaube Folgen hat im Sinne von Werken. Die sind da schon einer Meinung, haben nur verschiedene Begriffe gemeint quasi. Also ist mein Ansporn bis hierhin erstmal, dass ich alle ermutigen möchte, dass Glaube Folgen haben muss, dass Werke kommen müssen. Aber wenn ich einfach nur hier jeden zu Werken dränge, hat das überhaupt keinen Sinn. Es wäre entweder geheuchelter Glaube oder falscher Gehorsam. Und um das zu veranschaulichen, es wäre quasi wie, wenn ihr in einem Auto sitzt, das aus ist, ich mit aller Kraft versuche ich euch in Richtung gute Werke zu schieben, ist für mich mega anstrengend und ihr kommt auch nicht wirklich voran. Viel sinnvoller wäre es, wenn wir alle mehr und mehr nach Gott forschen, mehr und mehr Gott erkennen und realisieren, wie Gott ist, was er für uns getan hat, dass er gut ist, dass er uns liebt. Und aus diesem Grund wünscht er sich, dass wir gute Werke vollbringen, dass ihr quasi den Motor des Autos anmacht, die Liebe, die uns antreibt, dass wir in Richtung gute Werke fahren, aus der Liebe heraus. Denn ganz wichtig zu sagen ist auch, wenn wir Werke tun, wenn wir gute Dinge tun, wenn wir unseren Nächsten lieben, das macht uns nicht zu einem besseren Menschen. Gott liebt uns nicht mehr oder weniger, nur weil wir gute Dinge tun, sondern es ist genau umgekehrt. Weil er uns liebt und auch alle anderen Menschen, wünscht er sich von uns gute Werke an anderen Menschen. Also den Punkt, den ich betonen möchte, ist, er liebt nicht nur mich, sondern auch alle anderen. Deswegen möchte er, dass ich an euch Dinge tue, weil er euch ja auch liebt. Nicht nur den Einzelnen. In Epheser 2, Vers 10 werden wir sogar als Meisterstück bezeichnet und sind dazu berufen, gute Werke zu tun. Es wird uns ganz konkret vor Augen geführt, dass wir gute Dinge tun sollen. Und Joshua hat es auch erwähnt, wenn man die Chance hat, gute Dinge zu tun und es nicht tut, dann ist es sogar Sünde. Das ist auch ein krasser Vers. Habe ich vergessen, den einen Vers einzufügen. Eben der Vers von 2. Korinther, wo steht, dass wir nicht mehr für uns leben, sondern für ihn. Genau der Vers vorher steht, dass die Liebe uns drängen soll zu guten Werken. Das ist so essentiell. Und ich habe es eben schon betont, dass ich nicht drängen kann, sondern die Liebe muss euch drängen. Und dafür benötigt es einfach Erkenntnis, dass Veränderung kommen kann. Jetzt der nächste Vers. Hier ist wieder ganz konkret, Liebe und im gewissen Maße Gehorsam sind nicht zwei völlig trennbare Dinge. Die gehören zusammen und sind auch in der Wechselwirkung quasi. Erst die Liebe, dann die Gebote als Folge. Das Ganze kann man nicht umdrehen. Du kannst nicht nur durch Gebote halten, wirst du ihn vermutlich nicht lieben. Aber dass wir Gebote halten sollen, denke ich, wird auch an dem Wort Glaube ziemlich verdeutlicht. Jesus möchte nicht nur, dass wir ganz einfach ohne unser Herz ihm nur glauben, sondern dass wir wahrhaftiges Vertrauen haben. Und das griechische Wort Glaube, also Pistos, hat auch mehrere Bedeutungen und bedeutet eben auch Treue. Und deswegen, finde ich, macht das richtig deutlich, denn das Wort Treue ist ja noch naheliegender, dass es Folgen mit sich bringt. Wichtig ist aber auch zu sagen, dass dieser Vers im Kontext von der Verheißung des Heiligen Geistes ist. Denn diese Werke tun wir nicht einfach aus uns, sondern die Werke, die wir tun, sind beeinflusst vom Heiligen Geist und er lehrt uns, so zu wandeln, wie Jesus es sich von uns wünscht. Das ist nicht unser Werk. Ich denke, das kann man auch wieder sehr gut veranschaulichen, dass man das eben nicht umdrehen kann mit Gesetze halten, dann kommt die Liebe. Das kann man veranschaulichen mit einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer. Zum Beispiel, man dient ihm und tut alles, was er einem sagt, übernimmt jede Aufgabe, auf die man vielleicht auch keinen Bock hat. Aber man macht es nicht, um den Chef zu verherrlichen, sondern man macht es, weil man seinen Job behalten will, weil man sein Gehalt bekommen möchte. Aber man macht es nicht, weil man den liebt, den Chef. Man macht es aus purem Eigennutz. Wenn man es aber umdreht und man sagt, man liebt ihn, dann ist das eine logische Schlussfolgerung, dass man auch tut, was er möchte, weil man ihm Gutes tun möchte und nicht nur sich selbst. Wenn man ihn von ganzem Herzen liebt, ist es sehr klar, dass Konsequenzen folgen. Aus einer Liebe heraus möchte man ihn ehren. Ich denke, da passt sehr gut ein Satz zu, den ich mir dazu überlegt habe. Du kannst alles für Gott tun, ohne ihn zu lieben, aber du kannst ihn nicht lieben, ohne etwas für ihn zu tun. Eine weitere Veranschaulichung, das ist ein Baum. In der Bibel werden wir häufig mit Bäumen verglichen, habe ich mir sagen lassen. Unten sind Wurzeln, sind zwar jetzt unter der Erde und nicht richtig sichtbar, aber es ist ganz klar, dass ein Baum verwurzelt ist. Und oben sind die Früchte des Baumes. Die Wurzeln sind in Verbindung mit dem Glauben, die Gnade, das Wort Gottes, der Glaube selbst eben auch. Und der Glaube an Jesus Christus ist ganz unten. In dieser Wurzel müssen wir uns quasi nähren und auch die Bibel lesen, um diese Wurzeln zu beanspruchen für uns und eine Liebe zu ihm aufzubauen, eine Liebe zum Wort und eine Liebe zu Jesus selbst. Und aus dieser Liebe heraus soll eben nach oben eine Frucht entstehen. Erst muss Erkenntnis kommen, dann können Folgen folgen. Aber nicht umgekehrt. Nur weil du gehorsam bist, ist nicht deine Liebe zu ihm stärker unbedingt. Also klar, wenn zum Beispiel Joshua so ein Evangelistenherz hat, wird auch sein Glaube dadurch gestärkt, dass er tut, was der Heilige Geist in ihm bewirken möchte. Aber der Punkt, den ich so veranschaulichen möchte, ist einfach, dass gedrängter Gehorsam und nicht ehrlicher Gehorsam wahrscheinlich nicht wirklich unser Leben auf Dauer beeinflussen wird. Es wird nicht die Liebe hervorrufen. Und es ist auch bei Gott nicht so, dass du dir irgendwas erarbeiten musst, dass manche Leute vielleicht versuchen, ein Kind Gottes zu sein durch ihre Werke. Denn die Welt sagt uns immer wieder, tust du was, oder du bist, was du tust. Aber Gott sagt, du bist schon Kind Gottes. Du bist gerettet, du bist geliebt, du bist mein Freund, du bist gewollt, du bist von Anbeginn geplant, und musst dich nicht selbst gerecht machen irgendwie. Aber er schenkt uns diese Freiheit, aus Glauben zu leben, was wir sind. Also du musst nicht erst dir etwas erarbeiten, sondern Gott dreht das Ganze um. Leb, was du bist. Dazu muss eben, wie auch schon gesagt, erst die Erkenntnis kommen und dann kann der veränderte Lebenswandel folgen. Erst muss Gott sich offenbaren und dann können wir uns ihm hingeben. Jetzt habe ich mehrere Fragen wieder, die ich auch direkt kommentiere. Die erste Frage ist, ja okay, da sind wieder die Wurzeln nochmal, ist Jesus dein Retter? Falls hier vielleicht jemand ist, der Jesus noch nicht als seinen Retter ansieht oder auch noch nicht wirklich die Notwendigkeit begriffen hat, dann komm gerne auf mich zu. Können wir nochmal drüber sprechen, dass jeder von uns wirklich Jesus als Retter braucht. Du kannst auch gerne Römer 3 lesen, wo verdeutlicht wird, dass wir uns nicht selbst gerecht machen können vor einem heiligen Gott, dass wir Jesus brauchen. Die zweite Folge ist, wenn du sagst, Jesus ist dein Retter, dann ist die Frage, liebst du Jesus dafür, dass er dich gerettet hat? Und woran wird deine Liebe zu ihm offenbar? Ich habe schon gesagt, die Liebe sollte daran deutlich werden, dass wir Werke haben. Aber ich denke, die Liebe zu Jesus offenbart sich auch genauso wie zu einem normalen Menschen. Also zum Beispiel, wenn man verliebt ist, man denkt viel über die Person nach, man redet viel von der Person, man möchte auch gerne viel Zeit mit der Person verbringen. Und man möchte auch der Person gefallen. Und genauso sollte es auch mit Jesus sein. Wenn die Liebe bei uns aber noch nicht ganz so ausgeprägt ist, dann empfehle ich einfach jedem, sich mehr und mehr mit dem zu beschäftigen, was er für uns getan hat. Dazu empfiehlt sich zum Beispiel Hesekiel 16 sehr gut. Nächste Frage. Ist Jesus Herr über dein Leben und verspürst du diese drängende Liebe, aus der deine Werke entstehen? Falls man zum Beispiel in einem Zwiespalt ist, aus Werke aus Gesetzlichkeit oder Werke aus Liebe, würde ich sagen, empfiehlt sich sehr gut Römer 6 und 7. Aber manche haben vielleicht auch das Problem, dass sie in ihrer Identität in Christus noch nicht sehr gefestigt sind, noch nicht begriffen haben, wer wir in ihm sind. Dazu empfiehlt sich sehr gut 2. Korinther Kapitel 5. Dass ich so viele verschiedene Kapitel genannt habe, die jeder lesen kann, ist einfach der Hintergedanke. Ich denke, wir sind auf vielen verschiedenen Stadien und ich möchte jeden ermutigen, dass er in seinem Stadium weiter vorankommt. Es ist nicht nur, dass ich eine Predigt ausrichten möchte auf genau ein Stadium, sondern ich möchte jedem weiterhelfen und jeder muss für sich wissen, wo er jetzt weitermachen muss. Am Ende zusammengefasst sind nochmal die Punkte, dass wir eben aus der Gnade und im Glauben leben müssen und dass es ohne diese Wurzeln keine Frucht geben kann. Also müssen wir uns selbst anspornen und dafür beten, dass Gott unsere Wurzeln stärkt und dass ihr daraus Frucht bekommen könnt. Bitte drängt euch nicht selbst, geht hier raus und sagt, ich muss Werk tun und dann verzweifelt, wenn keine Werke hervorkommen, sondern habt ein Herz, was bereit ist, verändert zu werden. Lasst Lasst Gott endlich Gott sein, der den Sieg schon lange erlangt hat. Er hat alle Werke vollbracht. Und aus Liebe heraus kann er euch verändern. Aber ihr müsst dazu bereit sein. Zweitens, unsere Heiligung ist ein lebenslanger Prozess. Und jeder hat noch viel zu tun. Und wir werden die Heiligung in dieser Welt auch nicht erreichen. Das werden wir erst im Himmel tun. Und während dieses Prozesses bitte ich uns gegenseitig zu ermahnen, in Liebe natürlich wohlgemerkt auch wieder, und zu unterstützen. Drittens, jeder hat seine persönliche Baustelle und ich bitte dich, deine ausfindig zu machen. Ich möchte schließen mit der Frage, wo ist deine Baustelle? Amen.